Und in den letzten Wochen haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, dass wir die Anatomie einer Gemeinde nennen. Und damit wollen wir uns einfach wieder an die Grundlagen erinnern. Wenn eine Gemeinde wächst, dann gerät sie nicht selten dahin, wo sich der Turm von Pisa befindet. Sie beginnt einfach eine Schieflage in die eine oder andere Richtung anzunehmen. Und manchmal müssen wir einfach das Lot oder das Senkblei anlegen, um uns zu vergewissern, dass wir korrekt auf unseren Grundlagen ausgerichtet sind. Und das ist es, was wir versucht haben, in dieser kurzen Serie zurückzublicken und ein wenig geistliche Archäologie zu betreiben, unser Fundament freizulegen und herauszufinden, was uns am Anfang geprägt hat und was es ist, zu dem wir uns wirklich bekennen. Es ist mir ein großes Anliegen und es ist meine Leidenschaft, dass die Gemeinde das sein möge, was Christus von ihr erwartet und was er für sie vorgesehen hat. Und das ist die Leidenschaft unserer Ältesten und ich bin mir sicher, das ist auch eure Leidenschaft. Damit wir also nicht vom richtigen Weg abweichen, wollen wir zu den Dingen zurückkehren, mit denen wir begonnen haben. Falls wir sie vergessen haben, möchten wir sie neu bekräftigen. Wie sieht Gottes Plan für die Gemeinde aus? Der Engländer Michael Griffith sagt in einem Buch Folgendes. Zitat: Die Christen insgesamt scheinen an einer merkwürdigen Amnesie zu leiden. Ein großer Teil der Leute, die eine Gemeinde besuchen, haben vergessen, warum es dabei eigentlich geht. Sie besuchen jede Woche Gottesdienste in einem besonderen Gebäude und durchlaufen ihre altehrwürdige Routine, denken jedoch kaum darüber nach, wozu sie diese Dinge tun. Die Bibel spricht von der Braut Christi, aber die moderne Gemeinde scheint eher wie Aschenputtel in Lumpen zu sein, hässlich in der Asche verborgen. Sie hat vergessen, dass sie sich zu einer wunderschönen Dame entwickeln sollte. Zitat Ende. Griffith hat in vielerlei Hinsicht recht. Die Gemeinde in Deutschland, die auch bei uns die Braut Christi sein sollte, ist in gewisser Weise Aschenputtel in Lumpen. Wir müssen uns an die nicht verhandelbaren, die unverzichtbaren Elemente der Gemeinde erinnern und wir wollen diese bekräftigen. Wir müssen zu dem zurückkehren, zu dem Gott uns bestimmt hat. Und das versuchen wir mit dieser kurzen Predigtserie zu tun. Einfach wieder eine Verbindung zu diesen wichtigsten Prinzipien herstellen, nach denen die Gemeinde handeln muss. Wir wollen nicht in eine Situation geraten, wo wir einer Fehleinschätzung unterliegen. Das geschieht so schnell. Mit anderen Worten, eine Situation, in der wir die Gemeinde anhand der falschen Bedingungen, der falschen Grundsätze bewerten. Und manche Leute sagen, eine reife Gemeinde ist eine aktive Gemeinde. Sie bewerten Fortschritt anhand der Treffen, die jede Woche abgehalten werden und der Anzahl der verschiedenen Programme, die laufen. Andere sagen, eine reife Gemeinde ist eine zahlenmäßig zunehmende Gemeinde, solange nur neue Leute kommen. Und wenn die bleiben, dann ist das ihrer Meinung nach eine reife, eine gute Gemeinde. Solange die Anzahl der Gemeindemitarbeiter zunimmt, dann ist ihrer Meinung nach alles gut. Manche Leute sagen, eine reife Gemeinde ist eine gebende Gemeinde. Solange die Leute Geld spenden für das kontinuierliche Programm der Gemeinde und ihre vielen Unternehmungen unterstützen, ist es ihrer Meinung nach eine reifende Gemeinde. Manche Leute sagen, eine reife Gemeinde ist eine Gemeinde, die Seelen gewinnt. Und sie sagen, das sei ein klarer Beweis, wenn Menschen andere mitbringen. Oder wenn wir regelmäßige Glaubensbekenntnisse oder regelmäßige Taufen nachweisen können, haben wir definitiv eine neutestamentliche Gemeinde. Manche sagen, eine reife Gemeinde ist eine missionsorientierte Gemeinde, eine Gemeinde, die Missionen auf der ganzen Welt unterstützt und einen großen Prozentsatz des Gemeindebudgets zur weltweiten Evangelisation einsetzt. Manche Leute sagen, eine reife Gemeinde ist eine Gemeinde, in der alles problemlos abläuft, in der alles Organisatorische wunderbar geregelt wird. Nun, all diese Dinge an sich sind nicht verkehrt. Bitte versteht mich nicht verkehrt. Es gibt daran nichts auszusetzen an aktiven, wachsenden und an spendenfreudigen, seelengewinnenden, missionsorientierten, reibungslos laufenden Gemeinden. Aber ihr könnt all das sein und eine Sekte sein. Das ist nicht das Herz einer Gemeinde. Das ist nicht das, was im Inneren steckt. Deshalb treten wir einen Schritt zurück vom Fleisch zur Anatomie, die hinter den Kulissen steckt, zu dem, was innen drin steckt. Darum geht es in Wirklichkeit. Wir reden nicht von über Aktivitäten, wir reden vielmehr von den Einstellungen. Einstellungen sind gewissermaßen der Lebenssaft, der in der Gemeinde fließt, und das ist von allergrößter Bedeutung, welche Einstellung wir haben. Das ist wirklich entscheidend. Und als erstes haben wir von dem Skelett gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir die nicht verhandelbaren Grundstrukturen der Gemeinde bekräftigt haben. Dinge wie eine hohe Sicht Gottes, die absolute Priorität der Schrift, Klarheit der biblischen Lehre, persönliche Heiligung und geistliche Autorität. Wir haben gesagt, dass dies nicht verhandelbare Konzepte sind, die der Gemeinde gewissermaßen eine Grundstruktur verleihen, deshalb das Skelett. Und diese Dinge müssen wir haben. Diese Struktur muss jede Gemeinde haben. Und dann haben wir gesagt, nachdem wir das Skelett errichtet haben, muss die Gemeinde gewisse innere Organe haben. Das ist so, wie wir innere Organe in unserem Leib haben, die unseren Körper durchströmen, Blutgefäße, und sie machen das eigentliche Leben aus. Ein Skelett allein reicht nicht aus zum Leben. Die inneren Organe haben wir als die Einstellung der Gemeinde bezeichnet in dieser Analogie. Und das ist es, worauf es wirklich ankommt. Wir wollen keine mechanische Gemeinde. Wir wollen keine externe Routine. Wir wollen keine Show, damit wir nicht von Gott dasselbe hören müssen, was das Volk Israel durch den Propheten Amos hörte. Er sagt, ich hasse, ich verachte eure Feste, ich mag eure Festversammlung nicht mehr riechen. Wenn ihr mir Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran, und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm eurer Lieder. Und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Und Hosea, der Prophet Hosea, sah dieselbe Wahrheit. Er sagte, was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Juda? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke. Ja, wie der Tau, der früh vergeht. Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, sie getötet durch die Worte meines Mundes, dass deine Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Kenntnis mehr als an Brandopfern. Oder die Worte von Jesaja, was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer? Spricht der Herr, ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbatversammlung halten, Frevel verbunden mit Festgedränge, ertrage ich nicht. Eure Neumunde und Festzeiten hasst meine Seele, sie sind mir zu Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, hört ihr? Und wenn ihr noch so viel betet, höre ich doch nicht. Mit anderen Worten, Israel hatte sich der rein äußerlichen Religion ohne die richtige Einstellung schuldig gemacht. Und genau damit befassen wir uns. Und ich glaube wirklich, dass das Herz und die Seele des Dienstes darin bestehen muss, die Grundstrukturen zu errichten und dann danach Zeit darauf zu verwenden, die richtigen Einstellungen in Menschen hervorzurufen. Und das ist es, was die Gemeinde so schön macht, was sie zu einer wirklichen Dame macht. Das ist es, was die Gemeinde aufbaut, bis sie das Maß der vollen Größe des Herrn Jesus Christus erreicht. Wir haben uns bereits mit etlichen dieser inneren Einstellungen befasst. Wir haben uns mit Gehorsam befasst, mit Demut, mit Liebe. Wir haben uns mit Einheit, mit Dienst, mit Freude, mit Frieden, mit Dankbarkeit, heute Morgen nochmals mit Dankbarkeit. Darüber haben wir bereits gesprochen. Heute Morgen wollen wir drei weitere Einstellungen betrachten und die übrigen Einstellungen, so Gott will, in 14 Tagen, ich glaube nächste Woche ja, ist Sammy dran, und in 14 Tagen machen wir dann weiter. Und diese Einstellungen sind sehr wichtig. Und das ist jetzt die 9. Einstellung. Ich möchte sie Selbstdisziplin nennen. Selbstdisziplin. Wie wichtig ist es, dass wir als Christen die Notwendigkeit begreifen, uns einem göttlichen Maßstab anzupassen, ein diszipliniertes Leben zu führen. Wisst ihr, was Selbstdisziplin ist? Nein zur Sünde zu sagen. Nein zur Sünde zu sagen. Und Ja zum Guten oder zur Gerechtigkeit zu sagen. Oh, das ist überhaupt keine komplizierte Definition. Das disziplinierte Leben versteht das Gesetz Gottes und sagt Nein zu allem, was außerhalb des Gesetzes ist. Außerhalb des Maßstabes Gottes. Das ist Selbstdisziplin. Ich möchte euch das kurz veranschaulichen. Schlagt bitte 1. Korinther Kapitel 9 auf. Kapitel 9, Vers 24. Paulus wählt hier eine Metapher, die uns in unserer sportbetonten Gesellschaft sehr vertraut ist. Es ist die Metapher eines Wettlaufs, etwas, das wir sicherlich alle verstehen. In Vers 24 sagt er, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? In einem Wettlauf läuft jeder, aber nur einer erhält einen Preis, den Sieg, erringt den Sieg. Man läuft also, um etwas zu erhalten. Man muss laufen, um den Preis zu gewinnen. Und das ist der Grund, warum ihr diesen Lauf auch mitmacht. Wir als Gläubige sind also quasi zu einem Wettlauf berufen. Diese Metapher wird an mehreren Stellen der Schrift verwendet. Und wir rennen an einem Wettlauf, nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Stellen des Wortes Gottes, wo uns dasselbe Bild gegeben wird. Und während wir in diesem Wettlauf rennen, denken wir daran, dass wir laufen, um zu gewinnen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir spazieren einfach nur so daher und denken, ah, ich komme schon irgendwie an. Wir laufen, um zu gewinnen. Nun, was ist nötig, um dieses Ziel zu erreichen? Vers 25 hilft uns bei der Antwort. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Was bedeutet das? Selbstdisziplin. Das ist Selbstdisziplin. Er hat sich selbst im Griff und das ist die Essenz, die Hauptsache des Einsatzes für den Sieg. Leute, ein Sportler, der 15 Kilo Übergewicht hat, der kann nicht laufen. Der kann nicht antreten. Oder wenn einer Muskelschwund hat, der kann nicht siegen. Nun, ganz offensichtlich, das erfordert gewaltige Disziplin. Und wenn wir an die vielen Stunden denken, die Sportler jeden Tag, jeden Monat, Jahr für Jahr dafür verwenden, um Kraft aufzubauen, um weiterzukommen, das ist wirklich überwältigend. Hey, in genau einer Woche wird bei uns der Berlin-Marathon stattfinden. Und die gewaltige Selbstdisziplin derjenigen, die dann mit Gold, Silber und Bronze abreisen werden, wird allen Zuschauern neu vor Augen geführt werden. Sportliche Siege auf Weltklassenniveau erfordern einen unglaublichen Preis. Es ist nicht unüblich für solche Sportler, 5 bis 10 Jahre ihres Lebens oder sogar mehr, 6 bis 8 Stunden am Tag zu trainieren. Das ist unglaubliches Engagement. Ich habe mal mit einem Leistungssportler trainiert und nach dem Warmlaufen, ich habe mich mit ihm warm gelaufen, da war ich schon kaputt. Und dann hat er gesagt, so, jetzt fange ich mit meinem Training an. Und Borchmann hing da und deine Zunge war sonst wo. Das ist unglaublich, was sie leisten. Sie wissen, was es bedeutet, über die Schmerzgrenze hinauszugehen. Sie wissen, was es bedeutet, alles zu geben. Es heißt sogar, dass es eine gewisse Euphorie jenseits dieser Schmerzgrenze gibt, die nur Sportler erfahren können. Und es ist schwer, jemandem das zu erklären, der einem sportlichen Wettkampf nie diesen Preis gezahlt hat. Aber Paulus sagt, schau, ich bin in einem Wettlauf. Und er spricht hier von einem geistlichen Wettlauf und sagt, in diesem Wettlauf weiß ich, dass ich gewinnen will und um zu gewinnen, muss ich mich selbst in den Griff bekommen. Deshalb sagt er in Vers 26, so laufe ich nun nicht aufs Ungewisse. Mit anderen Worten, ich weiß wirklich, wohin ich laufe. Ich bleibe in der richtigen Bahn. Das ähnelt den Worten von Paulus an Timotheus, im 2. Timotheus 2, Vers 2 sehr, wo er sagt, jemand, der sich an Wettkämpfen beteiligt, weiß, dass er nach den Regeln kämpfen muss. Leute, du kannst nicht querfeld über den Acker laufen und sagen, hey, ich bin im Ziel. Du musst auf der Bahn bleiben, du musst die Regeln beachten. Und das bedeutet hier in dem Text Nominas, nach den Regeln, nach dem Gesetz zu kämpfen. Sonst kann ein Sportler den Siegeskranz nicht empfangen. Er muss innerhalb des Gesetzes bleiben. Er muss innerhalb der Grenzen bleiben. Er muss auf dem richtigen Weg bleiben. Er darf die Linie nicht überstreiten. Er darf nicht außerhalb des Kreises treten. Er darf einfach die Bahn nicht verlassen. Mit anderen Worten, was immer die Regel dieser Veranstaltung verlangen, er muss sie einhalten, wenn er siegen will. Und genau das sagt Paulus hier. Ich will gewinnen, also gebe ich mein Bestes und achte genau darauf. Und das Verb, das hier für das Streben nach Beherrschung verwendet, beinhaltet Selbstdisziplin, Aufopferung, große Anstrengung. Und das geschieht durch Selbstdisziplin und umfasst den Gedanken des Einhaltens von Regeln. Und dann kommt er in Vers 27, ich rede immer noch im 1. Korinther 9, kommt alles zusammen, wenn er sagt, ich bezwinge mein Leib. Buchstäblich. Ich halte ihn buchstäblich unter Kontrolle. Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündigen und selbst was verwerflich werde. Mit anderen Worten, ich will nicht sündigen und den geistlichen Sieg aufs Spiel setzen. Ebenso wenig wie ein Sportler sich gegen seinen Körper und sein Training sündigen oder den physischen Sieg aufs Spiel setzen will. Und all diese Athleten investieren. Und sie investieren unglaublich viel Energie, unglaublich viel Mühen. Dann lasst uns einmal zu Epheser Kapitel 6 gehen. Und ihr kennt diese Verse gut. Es gibt einen geistlichen Kampf für eine unvergängliche Krone, für ein ewiges Erbe, das uns in der Herrlichkeit erwartet, die nie vergehen wird. Dieser Kampf ist sehr viel wichtiger als der Kampf irgendeines irdischen Rennens. Und deshalb stellt Gott uns die notwendige Kampfrüstung, eine lebenswichtige Rüstung, wenn wir diesen Kampf gewinnen wollen, zur Verfügung. In Epheser 6, das ist Vers 11, lesen wir, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Wir haben darüber schon gesprochen. Da heißt es, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Ihr müsst eure Waffenrüstung tragen. Ihr müsst vorbereitet sein. Vers 12 sagt er, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir befinden uns in einem Kampf und dieser Kampf findet nicht wirklich mit anderen Menschen statt. Menschen sind nur die Schachfiguren und Spielbälle der unsichtbaren Welt, der Dämonen. Der wahre Kampf findet mit diesen Dämonen statt. Oh, das ist eine erschreckende Sache. Es ist ein ernsthafter Kampf. Ein unsichtbarer Kampf auf geistlicher Ebene. Wie bereits gesagt, sind die Menschen lediglich Schachfiguren. Wir sind Spielbälle in den Händen dieser gefallenen Engel. Wir müssen begreifen, wie ernst dieser Kampf ist, der in Wirklichkeit gegen Christus und alle, die ihm angehören, geführt wird. Also müssen wir die Waffenrüstung anlegen, wie es heißt, damit wir fest stehen können. Wir müssen auf diese Anstrengung vorbereitet sein. Ich möchte euch nur auf zwei Elemente in Vers 14 hinweisen. Erstens müssen unsere Lenden umgürtet sein mit Wahrheit. Wir haben darüber ausführlich gesprochen. Ein römischer Soldat hätte es niemals, niemals in Erwägung gezogen, in den Kampf zu ziehen und sich auf den tödlichen Nahkampf einzulassen, wenn seine Tunika irgendwo herumflatterte. Ja, vielleicht könnte man ihn da dran runterziehen und ihn erledigen. Deshalb legte er einen Gurt an und zog die Tunika fest und raffte es zusammen, damit definitiv nichts lose, sondern alles gut an seinem Leib festgezogen wäre. Und der Apostel sagt, das ist der Gurt, der Gürtel der Wahrheit oder Aufrichtigkeit. Er redet hier in Wirklichkeit von Hingabe. Er redet von Selbstdisziplin. Er redet davon, dass derjenige, der in den Kampf zieht, dies ernsthaft tut, sich zusammenreißt und alle losen Enden seines Lebens zusammenzurrt. Keine Späße darüber macht. Man muss tun, was getan werden muss. Und ich glaube wirklich an diesen Aspekt der Selbstdisziplin, dass wir als Christen uns zusammenreißen müssen. Wir müssen anfangen zu sagen, hier ist ein schmaler Weg und hier ist der Weg, auf dem wir nach Gottes Willen wandeln sollen. Und hier werden wir wandeln. Leute, das ist nicht leicht. Denn überall auf diesem Weg rufen uns Stimmen zu, komm hierher, hab hier Vergnügen, mehr und Spaß hier. Hey, wir haben auch Spaß gehabt, oder? Haben wir gestern Spaß gehabt? Natürlich haben wir Spaß gehabt, dürfen wir auch. Aber es gibt eine absolute Ernsthaftigkeit und dieser Ernsthaftigkeit müssen wir uns bewusst sein. Selbstzufriedenheit, mehr zu lieben als Gott, bedeutet, dass wir schon auf der Straße der Verlierer sind. Wir müssen uns disziplinieren. Deshalb sagt der Apostel Paulus dann, das ist ein Kampf und ihr solltet ihn besser ernst nehmen. Und eure Tunika hochziehen und den Gürtel umlegen und alles festzurren. Sie festschnallen als Akt des wahren Einsatzes für den Sieg. Ein Soldat wäre nicht ernst genommen worden, wenn er da mit seinem flatternden Gewand rumgelaufen wäre. Er musste Ernsthaftigkeit zeigen. Und dann fährt Paulus fort, über das Anlegen des Brustpanzers der Gerechtigkeit zu sprechen. Denn ein römischer Soldat trug diesen Panzer über seiner Brust, um alle lebenswichtigen Organe zu schützen. Wenn er den nicht hätte, wäre er offensichtlich sehr verletzlich, wenn irgendein Pfeil seine Brust treffen würde oder einen Dolch oder ein Messer, ein Schwert, hätte tödliche Folgen. Er wollte seine Waffenrüstung und diese Waffenrüstung ist Gerechtigkeit oder Heiligkeit, das Richtige zu tun. Selbstdisziplin im Angesicht von Gottes Gesetz. Andernfalls sind wir verletzlich. Und wir haben darüber gesprochen und das bedeutet, diese Gerechtigkeit zu leben. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit ist diese Gerechtigkeit zu leben, sie umzusetzen und sich zu disziplinieren. Wir befinden uns in einem Wettlauf. Wir brauchen Disziplin, um zu gewinnen. Wir müssen ein reines Leben führen, das sich im Gehorsam gegenüber Gottes Willen auszeichnet. Und das ist es, wozu Paulus auffordert im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, 1. Da sagt er es auf eine andere Weise. Er sagt, weil wir nun diese Verheißung haben, das ist so, als würde er sagen, Gott hat uns so viel gegeben, meine Lieben. Gott hat uns so viel gegeben, dass ihr meine Söhne und Töchter sein sollt. Sagt Gott, der Allmächtige in Kapitel 6, 18, ich meine, all das gehört euch als Söhne und als Töchter Gottes, weil ihr nun all diese Dinge habt, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von der Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Lasst uns den Gurt anlegen, lasst uns den Brustpanzer anlegen, lasst uns den Wettlauf bestreiten, um diese Sache zu gewinnen. Und lasst uns die Regeln einhalten und innerhalb dieser Grenzen bleiben. Lasst uns aus ganzem Herzen wirklich unser Bestes versuchen. Leute, es ist so traurig, zu sehen, wie viele Christen ein undiszipliniertes Leben führen. Und es ist wirklich betrüblich, wenn ich Christen sehe, bei denen es so viele Lecks in ihrem Leben gibt. Manchmal finde ich sie sogar in meinem eigenen Leben. Es gibt zwar immer eine Linie des Gehorsams, aber Christen stehen so oft einfach neben dieser Linie. Sie verstehen sie, aber sie tun nicht, was ihnen klar geworden ist. Es war ihnen nie wichtig genug. Und Paulus sagt am Ende von Philipper Kapitel 4, Vers 8, das noch auf eine andere Art und Weise und sagt, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lohnenswertes ist, darauf seid bedacht. Hört einmal gut zu. Bei eurer Selbstdisziplin geht es darum, eure Gedanken konzentriert auf das auszurichten, was Gott gesagt hat, und dann es anschließend auch umzusetzen. Es kommt darauf an, worauf euren Verstand, euer Denken ausrichtet. Denn so wie ein Mann denkt, so ist er auch. Das ist eine ganz profunde Wahrheit. Eine ganz simple Wahrheit, oder? So wie der Mensch denkt, so ist er. Seht ihr, der Grund dafür, warum wir euch unterweisen hier und euch das Wort Gottes geben, ist der, damit es in euch in euren Köpfen verankert ist. Und wenn ihr in irgendwelche Versuchungen und Prüfungen kommt, dass ihr es dann zur Verfügung habt, dass ihr es dann abrufen könnt, weil es bereits in euren Gedanken verankert ist. Dadurch entsteht ein Leben, das vom Wort Gottes durchdrungen ist. Der Grund dafür, dass ihr die Schriften lesen und nachdenken sollt, ist, damit das Wort in eurem Herzen wohnen möge und das eintrifft, was der Psalmist im Psalm 119 sagt. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Deshalb müssen eure Gedanken und das Wort Gottes kontrolliert werden. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Kolosser 3,16. Das ist die Quelle der Selbstdisziplin. Aber dann verlangt es eine Verpflichtung eurerseits und das ist es, was uns am meisten Sorgen bereitet. Und ich bange darum, denn unter den Christen gibt es einen Mangel an Disziplin. Gott hat seinen Maßstab nicht verändert. Gott hat den schmalen Weg oder die schmale Pforte nicht geweitet. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Gottes Gesetz ist nicht freizügiger geworden. Es ist nicht freizügiger geworden als zu dem Zeitpunkt, als er es gegeben hat. Aber Christen tendieren stets dazu, es selbst freizügiger zu gestalten und eine künstlerische Toleranz aufzubauen. Wir lauschen auf die Sirenen der Welt, die uns von unserem Weg weg locken. Was für eine tragische Angelegenheit. Wenn wir heute die DVDs und die vom Internet heruntergeladenen Filme der Jugendlichen und Kinder betrachten würden, und ich meine nicht die Jugendlichen und Kinder in der Welt, sondern in der Gemeinde, dann würden einem die Nackenhaare zu Berge stehen. Diese Filme sind in vielerlei Hinsicht unmoralisch, sie sind gewaltverherrlichend, sie sind pornografisch, sie sind obszön, sie sind sprachlich unanständig und vulgär. Besonders schockierend dabei ist, dass ihre Eltern noch darum wissen. Ich möchte euch etwas sagen. Man kann keinem Kind oder Jugendlichen, man kann ihn nicht Filmen mit Sex oder Gewalt aussetzen, die ab 17 freigegeben sind, ohne dass das absolut verheerende Auswirkungen auf sein oder ihr Leben hat. Ein Kind oder ein Jugendlicher kann damit unmöglich zurechtkommen, ohne dass dies negative Auswirkungen hätte. Geht nicht. Man kann nackte Menschen in Lebensgröße ansehen, ohne sich an dieses Bild zu erinnern. Und wenn ihr eure Köpfe so sehr im Sand vergrabt, dass ihr der Meinung seid, eure Kinder dieser Altersgruppe können damit umgehen, dann habt ihr einfach nur Unrecht. Das können sie nicht. Dann braucht ihr Hilfe. Wenn ihr einem Teenager gestattet, zu einem Film voller Sex und Gewalt zu gehen, der erst ab 16 oder 18 freigegeben ist, dann tragt ihr zu deren Sünde bei. Und dann stopft ihr ihren Kopf mit Dingen voll, die sie niemals bewältigen können. Und wenn ihr ihnen gestattet, zu Hause zu sitzen und Abscheulichkeiten im Kabelfernsehen oder Internet zu betrachten, dann solltet ihr später nicht schockiert sein, wenn sie überhaupt kein Interesse an den Dingen Gottes haben. Okay, selbst wenn ihr sie immer mit in die Gemeinde nimmt, das ist noch umso schlimmer. Es ist verheerend. Und ich will euch noch etwas sagen. Wenn ihr selbst zu solchen Kinofilmen geht oder sie zu Hause anschaut, dann tragt ihr zu eurer eigenen Sündhaftigkeit bei. Aber ihr vielleicht denkt ihr, das ist doch alles nur Kunst. Nein, das ist keine Kunst, das ist Müll. Absichtlicher, schlechter Müll. Ihr sagt, aber es hat einen gewissen gesellschaftlichen Wert. Es ist schließlich ein Kommentar über unsere Gesellschaft. Oh ja, klar, das ist es. Meint ihr vielleicht, dass dafür nicht so geworben wird? Wie sonst können sich gute moralische Menschen anlocken lassen und dazu beitragen, ihren Verstand gehen zu lassen? Im Leben eines Christen gibt es keinen Platz für Obszönitäten, selbst wenn sie aus einem Film stammen, der ab 6 oder 12 freigegeben ist. In Deutschland findet ihr nämlich selbst in dieser Filmkategorie völlige Nacktheit, die in diesen abscheulichen Filmen zu sehen ist. Und wenn ihr daran beteiligt seid, wisst ihr, warum ihr das anschaut? Wisst ihr, warum ihr das anschaut? Ihr tut es, weil ihr so auf die Welt hereingefallen seid, dass ihr ein Opfer seid. Nicht nur ein Opfer der Dinge, die ihr seht, wenn ihr dort sitzt, sondern auch ein Opfer ihrer Werbetechnik, die euch in erster Instanz dort hingebracht hat. Wir können nicht erwarten, Gottes fürchtige Einstellung im Menschen zu fördern, die sich riesige und unaufhörliche Bilder von Müll ansehen und die schmutzige, verdorbene Zeitschriften durchblättern. Wir können nicht erwarten, dass diese Menschen wirklich geistig wachsen. Das ist einfach unmöglich. Wir können das nicht bekämpfen, wir selber. Eltern, ihr müsst Vorbilder sein. Und ihr sagt vielleicht, ich schaue das mit meinen Kindern zusammen an. Hey, Gott helfe euch, wenn das so ist. Oder ihr sagt, ich weiß nicht, was mein Kind tut. Ich kann das nicht kontrollieren. Das ist das Schlimmste von allen. Ihr solltet wissen, was eure Kinder tun. Denn diese kleinen Leben sind euch von Gott anvertraut. Er gab euch dieses kleine Leben und wenn ihr zulasst, dass dieses Leben mit Müll zugeschüttet wird, dann werdet ihr Rechenschaft darüber geben. Und mehr, ihr selbst solltet euch hüten, diese Filme anzusehen. Ihr selbst solltet euch hüten, zu einem dieser vermeintlich guten Filme zu gehen, der Gotteslästerung oder Obszönitäten enthält. All das trägt dazu bei, dass die Maßstäbe heruntergesetzt werden. Und das ist wirklich eine ernste Angelegenheit, dass diese Maßstäbe heruntergesetzt werden und angegriffen werden. Und dasselbe trifft auch auf Musik zu. Sie greift die Maßstäbe einfach immer wieder an, bis unsere unbeugsame Hingabe an die Reinheit schließlich erschüttert wird. Und all das geschieht sogar noch im Unterbewusstsein. Ich darf nicht bereit sein, mich dem auszusetzen, denn ich will Gottes Sicht der Dinge bewahren, nicht die der Welt. Und in gewissem Sinne müsst ihr euch selbst sagen, wir wollen uns davon isolieren. Ja, aber dann sind wir total weltfremd. Völlig egal, ob wir weltfremd sein. In diesen Dingen könnt ihr gerne weltfremd sein. Sollte uns bekümmern zu denken, dass kleine Kinder das erleben müssen. Wirklich, das hilft einem Kind wirklich nicht. Es hilft einem Jugendlichen nicht, der versucht, mit all den Kämpfen im Leben sich auseinanderzusetzen und Vorstellungen über Sex und seine Identität zu entwickeln, wenn er solchem Zeug ausgesetzt ist. Und das ist nicht Legalismus. Das hat mit Sünde zu tun, in hässlichster Form. Gibt es etwas Schlimmeres, das die Welt tun könnte, als Abscheulichkeiten vor jungen Augen ablaufen zu lassen? Und das genau geschieht zurzeit leider auch in christlichen Kreisen. Die heutige Zeit erfordert diszipliniertes Leben. Die heutige Zeit ist eine schwierige Zeit. Aber es ist an der Zeit, damit aufzuhören, ein Opfer zu sein und sich nicht länger vom Weg weglocken zu lassen durch die Sirenen, die immer wieder rufen, hey, komm hier rüber, komm hierher, wir werden dich glücklich machen. Du musst das alles haben, damit du glücklich wirst. Leute, dafür ist kein Platz. Und ich sage noch was, wenn ihr diese Filme anschaut, dann ist mir egal, wie oft ihr in die Gemeinde kommt. dann habt ihr euer Leben nicht vollkommen Gott hingegeben. In dem Moment habt ihr euch aufgegeben und den disziplinierten Pfad des Gehorsams verlassen. Und wenn ihr das in euren Köpfen ablehnt, dann zeigt das nur, dass ihr im Kampf euch befindet und ihr seid dabei, diesen Kampf zu verlieren. Es ist nicht einmal die Frage dessen, wie schlimm es steht, denn wir sollen nicht an Dinge denken, die nicht schlimm sind, sondern an Dinge, die was sind? Die gut sind. Nun, ich möchte noch eine zweite Einstellung geben, über die wir heute reden möchten. Und das ist die Einstellung der Verantwortung. Verantwortung. Und dafür wollen wir auch nochmal zu den Grundlagen zurückkehren. Es ist notwendig, dass wir die Gemeinde lehren, dass sie im Rahmen einer Verantwortung existieren muss. Mit anderen Worten, wir sind alle füreinander verantwortlich. Wir sollten vor allen anderen umeinander besorgt sein. Ja, nicht um die Farbe des Teppichs oder der Wandfarbe oder wie irgendein Programm läuft. Wir sollten um das Wohlergehen einer anderen Person besorgt sein. Schlagt einmal Matthäus 7 dazu auf, für einen Moment. Ich möchte euch eines in Erinnerung rufen. Matthäus 7, Verse 3 und 4. Da heißt es, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Du sorgst dich um den Splitter im Auge deines Bruders? Worauf bezieht sich das? Nun, es bezieht sich auf irgendeine Sünde, irgendeinen Fehltritt, etwas Falsches. Und das sollte uns ein Anliegen sein. Aber hier steht, warum ist dir das wichtig? Aber du siehst den dicken Balken in deinem eigenen Auge nicht. Vers 4. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, hey, halt, ich will mal den Splitter aus deinem Auge entfernen. Und siehe, der große Balken ist in deinem Auge. Und das ist eine Hyperbel, eine Übertreibung eines Ausdrucks hier. Das ist eine Verspottung. Und wenn es ein Zeichentrickfilm wäre, dann würden wir darüber lachen. Es ist albern. Aber er sagt hier Folgendes. Sieh, wie kannst du das tun, was du für deinen Bruder tun musst, wenn dein eigenes Leben nicht im Reinen ist? Und das weist auf eine sehr wichtige Sache hin. Wir tragen gegenseitige Verantwortung dafür, uns die Balken oder Splitter in den Augen anderer und unseren eigenen zu kümmern. Wir sind dafür verantwortlich, uns mit Sünde in anderen auseinanderzusetzen. Aber bevor wir das tun können, müssen wir was tun? Müssen wir uns selbst mit unserer eigenen Sünde auseinandersetzen und diese eigenen Sünde annehmen. Verantwortung, das Geben von Rechenschaft in der Gemeinde ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ich glaube, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Aber bevor ich für dich verantwortlich sein kann, muss ich selbst im Reinen sein. Und so hat die Verantwortung für andere einen umgekehrten Effekt. Wenn ich erkenne, dass ich dafür verantwortlich bin, mich um dich zu kümmern, dann muss ich zuerst dafür sorgen, dass mein Leben in Ordnung ist. Hey, ist eine gute Sache, oder? Nun, wie könnte das praktisch aussehen? Wir alle kennen Situationen, wenn jemand nicht mehr in die Gemeinde kommt. Da ist jemand, der kam für eine Weile und auf einmal kommt er nicht mehr. Und es ist unsere Verantwortung, auf diese Person zuzugehen und sagen, hey, was ist los? Du kommst nicht mehr in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Hey, du solltest weniger dich um deinen Job kümmern und Zeit nehmen für die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Vielleicht sagt er, oh, wer bin ich denn, dass ich das tue? Ich habe doch selbst Probleme. Aber genau darum geht es. Ich habe doch selbst Probleme. Ja, du hast selbst Probleme, aber nehmt euch dieser Probleme in eurem eigenen Leben an und beseitigt den Balken aus eurem eigenen Auge. Und dann könnt ihr zu dem Bruder oder der Schwester gehen. Und dann geht genau dahin und tut das. Deshalb ist das Übernehmen dieser Verantwortung eine selbstläuternde, eine selbstreinigende Realität. Und in dem Maße, in dem wir das Wohlergehen anderer Menschen uns wichtig wird, muss ich mich sozusagen als eine Art Nebenprodukt mit mir selbst beschäftigen. Weil ich mich einfach nicht mit dir auseinandersetzen kann, wenn mein eigenes Leben nicht in Ordnung ist. Und in Galater 6, und ihr kennt diese Stelle, heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr was seid? Geistlich seid. Helft einem die ihr geistlich seid, einem solchen wieder zurecht. Wenn jemand also im Ungehorsam wandelt, braucht es jemand, der im Gehorsam wandelt, um ihm zu helfen. Und bevor ihr also jemandem helfen könnt, müsst ihr euch selbst und euer eigenes Leben gekümmert haben. Das ist diese selbstläuternde, selbstreinigende Realität. Solange Menschen Beziehungen eingehen, in denen sie Verantwortung übernehmen, hat das einen selbstläuternden Effekt. Leute, zeigt mir eine Gemeinde, wo die Menschen nicht gelehrt werden, sich um andere Menschen zu kümmern, die in Sünde fallen, wo sie nicht gelehrt werden, andere wiederherzustellen. Und ich zeige euch eine Gemeinde, wo die Menschen auch nicht mit ihren eigenen Sünden konfrontiert werden. Und sie können sich umso leichter dann verstecken hinter ihrer Sünde. Es muss Verantwortung geben. Wenn ich für euch verantwortlich bin, bin ich für mich selbst verantwortlich. Und das ist überaus wichtig und notwendig. In Matthäus 18, wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, steht diese Praxis, wie das aussieht. Matthäus 18, Vers 15 da, ja. Wenn ich mich des großen Balkens in meinen Augen angenommen habe, wie gehe ich dann mit dir und deinem Verharren in Sünde um? Vers 15, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Wenn er sündigt, geht ihr also zu ihm und ihr geht nicht zu irgendjemand anders, sondern ihr geht zu ihm. So sollte es sein. Eine Gemeinde muss derartige Verantwortung übernehmen. Wenn ihr zum Beispiel einen Christen kennt, der ein Geschäft besitzt und er irgendwelche betrügerischen Machenschaften da betreibt, dann ist es deine Verantwortung. Wenn du es siehst, ist es deine Verantwortung, auf diese Geschwister oder Bruder oder Schwester zuzugehen und ihnen das zu sagen. Natürlich muss man das mit Liebe tun, aber ihr müsst reagieren. Oh nein, das kann ich nicht. Oh nein, ich habe meine eigenen Probleme. Nun, dann nimm dich diese eigenen Probleme an. Oh, das wird so lange dauern. Das dauert so lange, bis ich meine Probleme... Nein. Wisst ihr, wie lange es dauert? Es dauert so lange wie ein aufrichtiges Bußgebet. So lange dauert es. Und mit reinem Herzen und mit einem liebenden Geist geht ihr dann zu dieser Person und konfrontiert sie mit dieser Sache. Aber es muss wahre Buße sein. Wenn ihr jemanden kennt, der seinen Ehepartner gegenüber Unrecht tut oder Eltern, die ihren Kindern nicht so treu sind, wie sie es sein sollten, oder Kindern, die sich ihren Eltern gegenüber nicht verhalten, wie sie es sollten, wenn ihr jemanden kennt, der auf irgendeine Weise in der Gemeinde ausschert, ist es eure Verantwortung, liebevoll zu dieser Person zu gehen. Wie ihr seht, ist das eine selbstläuternde Angelegenheit. Bevor ich gehen kann, werde ich selbst gereinigt. Sonst ist es nichts anderes als absolute, schlimmste Heuchelei. Zweitens, wenn wir alle beginnen, das zu tun, dann wird jeder sein eigenes Leben in Augenschein nehmen und sagen, oh Mensch, ich möchte sicherstellen, dass in meinem Leben alles in Ordnung ist. In einer Gemeinde muss es diese Verantwortung geben. Das ist unverzichtbar. Und egal, wer das ist, wenn ihr Galater 2 euch anschaut, seht ihr, dass Paulus zu Petrus geht und widerstand ihm ins Angesicht. Kapitel 2, 11 bis 14 heißt es, denn er war im Unrecht. Petrus war im Unrecht. Und er klagte ihn öffentlich an. Und ich sage öffentlich, weil das wirklich so in der Bibel steht. Und jeder wusste Bescheid. Niemand ist davon ausgenommen. Aber Älteste sollen, wenn der Feiltritt bestätigt ist, vor allen anderen zurechtgewiesen werden, damit unter den anderen Furcht herrschen möge. Heute als Älteste sind wir nicht immun gegen Sünde. Und wenn ihr Sünde in unseren, wenn ihr in meinem Leben Sünde seht, dann möchte ich euch bitten, kommt auf mich zu, bitte. Bitte tut das. Seht ihr, ich will das ebenso wissen wie ihr. Was nützt mir das, wenn Leute über mich reden und ich weiß es selber nicht, dass ich sündig bin? Und das geschieht. Wir sind nicht immun. Nun, ich tappe immer wieder in dieselbe Falle und keiner sagt mir das. Wie traurig. Es muss derartige Verantwortung in der Gemeinde geben. Ich rede hier von der Verantwortung auf einer Ebene, auf der das wirklich zählt. Und das ist der Ebene der Reinheit des Lebens. Ehemänner, Ihr seid verantwortlich. Wenn ihr in euren Frauen etwas seht, dann müsst ihr zu euren Frauen gehen. Oder Frauen, wenn ihr was in euren Männern seht, ihr müsst zu euren Männern gehen. Ihr müsst diesen Schritt initiieren. Und das müsst ihr liebevoll tun. In Liebe. Aber tut es. Aber was ist, wenn sie nicht auf mich hören? Ja, was ist, wenn die Person nicht auf mich hört? Nun, Vers 16 sagt dann, nimm zwei andere mit dir. Und wenn sie denn immer noch nicht hören, sagt es der ganzen Gemeinde. Und was geschieht, wenn ihr es der ganzen Gemeinde sagt? Dann geht die ganze Gemeinde zu ihnen. Und die ganze Gemeinde geht zu ihnen und bittet sie, Buße zu tun. Das ist unsere Verantwortung, unsere Rechenschaftspflicht. Und diese Rechenschaftspflicht hält die Gemeinde rein. Das ist eine tolle Sache. Das ist korrektive Gemeindeseelsorge. Das ist nichts Schreckliches. Das ist wunderbar. Das ist das geistliche Thermometer einer Gemeinde. Es bewirkt nicht Zerstörung, sondern Reinigung der Gemeinde. Wir werden also Gott entscheiden lassen, was er mit der Gemeinde tut. Deine und meine Aufgabe liegt nicht darin, zu versuchen, die Gemeinde aufzubauen. Christus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. Wir, ihr Lieben, sollen bestimmt nicht in Konkurrenz zu ihm treten. Und das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe besteht darin, alles in meiner Macht Stehende zu tun, damit die Menschen in der Gemeinde verstehen, was das Wort Gottes sagt und dann in ihrem Leben umsetzen. Und dann werden wir sehen, wohin Gott die Gemeinde führt. Seht ihr, wenn diese Verantwortung ernst genommen wird, und Menschen nach Sünde wiederhergestellt werden, dann hat es überhaupt keinen entfremdenden Charakter. Leute, die Buße getan haben, hey, wir haben vergessen. Ja, aus der Welt. Es ist vergessen. Es bringt Geschwister zurück, denn es ist das, genau das, was sie brauchen. Seht ihr, für einen Christen ist Sünde nicht, was wir tun wollen. Es ist etwas, was wir nicht tun wollen. Und dennoch, die Dinge, die ich tun will, sagt Paulus, tue ich nicht. Die Dinge, die ich nicht tun will, tue ich. Und das ist das Fleisch, das wisst ihr. Bei Verantwortung geht es also nicht darum, die Privatsphäre eines Menschen einfach nur zu verletzen und da einzudrängen. Es geht darum, ihnen in unserem Kampf gegen ihre eigenen Sündhaftigkeit zu helfen. Und wenn mir jemand sagt, der ist ohne Sünde, der ist ein Lügner. Versteht ihr das? Und das sollte uns Anliegen sein. Verantwortung. Deshalb sammeln wir uns beim Mahl des Herrn. Um spätestens dort unser Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Natürlich sollten wir das augenblicklich tun, aber beim Mahl des Herrn denken wir darüber nach, was Christus getan hat. Das werden wir heute auch tun. Und dann wollen wir den Balken aus unserem eigenen Auge entfernen, damit wir anderen Menschen helfen können. Ja, es läuft auf die Einanders der Schrift hinaus. Ich meine, ermahnt einander, weist einander zurecht, korrigiert einander, betet füreinander, liebt einander, unterweist einander. Und all das sollen wir tun. Tun wir das? Lasst uns das tun. All diese Einanders, die befinden sich überall in der Schrift, füreinander beten, das ist das Leben der Gemeinde. Das ist das Zeug, das die Gemeinde durchströmt. Nun, eine letzte kurze Sache. Ich sehe, die Zeit ist weg. Ihr könnt euch mit dieser Sache ohne die nächste gar nicht befassen. Das ist Vergebung. Vergebung. Die Gemeinde kann nicht überleben, wenn es keine Vergebung gibt. Und das ist eine weitere nötige Einstellung, weil wir menschlich sind und weil wir versagen. Und so sind die Sachen einfach. Das trifft auf mich zu und jeden anderen auch, wenn wir versagen. Aber wenn wir nicht vergeben und insbesondere nicht dem vergeben könnt, der euch im Stich lässt und sich gegen euch versündigt, dann habt ihr ein Krebsgeschwür in euch. Und damit ist auch ein Krebsgeschwür im Leib Christi. Geht einmal kurz zu Matthäus 6. Matthäus 6. Ich werde euch ein kurzes Gebet der Jünger dort aufzeigen, Vers 12. Da heißt es, vergib uns unsere Schulden. Und jede begangene Sünde ist eine Schuld, die wir Gott schulden. Und die nur durch das vollkommene Opfer Christi getilgt werden konnte. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Mit anderen Worten, Gott vergibt uns, so wie wir auch anderen vergeben. Und wenn ihr anderen Menschen ihre Übertretung vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Aber wenn ihr euren Mitmenschen nicht Übertretung vergebt, wird euch euer Vater auch eure Übertretung nicht vergeben. Mit anderen Worten, wenn ihr nicht vergebt, wird Gott das auch nicht tun. Hier geht es übrigens nicht um erlösende, ewige Vergebung. Hier geht es um elterliche, irdische und temporale Vergebung. Erlösende haben wir bereits, weil wir Christen sind. Aber jene elterliche, irdische, zeitlich begrenzte Vergebung für das Hier und Jetzt, die die ungehinderte und reine, gesegnete Gemeinschaft ermöglicht, erfahren wir nur, wenn wir was tun, anderen vergeben. Wenn ihr also irgendjemand nicht vergebt, egal was er getan hat, wenn ihr ihm nicht vergebt, Leute, dann habt ihr ein Krebsgeschwür in euch. Ich meine jetzt nicht im medizinischen oder Sinne. Aber ich glaube, dass ein unversöhnliches Herz der Grund auch für sehr viele Tragödien ist. Ich glaube, dass sogar manchmal der Körper sich die Krankheiten der Seele einfängt. Wir sprechen da manchmal von Psychosomatik. Ja. Und dass es Menschen gibt, die an echten Krebs gestorben sind, weil sie einen unversöhnlichen Geist hatten. Ich rede nicht hier jetzt vom klinischen Standpunkt aus. Ich weiß nur, dass der Körper sich Krankheiten der Seele einfangen kann. Und Schuld ist die schlimmste aller Krankheiten. Und ein unversöhnliches Herz bringt überaus bittere Gefühle hervor. Ebenso wie Schuld das tut. Und wenn ihr also tägliche Vergebung von unserem Herrn erfahrt und diese Gemeinschaft zwischen Leuten wiederhergestellt wird und erlebt, auch zwischen ihm wiederhergestellt wird, dann ist es was Schönes. Aber wenn es nicht tut, dann ist das etwas, was wirklich ein Krebsgeschwür für uns darstellt. Wer sind wir, um nicht zu vergeben? Wer sind wir, um nicht zu vergeben? Wir erinnern uns an das Gleichnis des Mannes in Matthäus Kapitel 18, der 10.000 Talente schuldig war und zu seinem Herrn kam und sagte, oh, ich habe das Geld nicht, ich habe nichts, um meine Schulden zu bezahlen. Und der Mann sagte, ich vergebe dir alles. Und dann zog er aus und suchte einen Mann, der ihm ein paar Euro schuldete, ein paar Kröten. Und er würgte ihn und warf ihn ins Gefängnis und sagte, bleib hier, bis du alles bezahlt hast. Und der Herr sagte, wer bist du, dem eine unschätzbare, unbezahlbare Schuld vergeben wurde, dass du einem anderen nicht vergibst, der dir nur ein paar Mücken oder ein paar Euro schuldet. Epheser 4, 32 heißt es, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir sollten einander vergeben, weil uns vergeben wurde. Uns wurde so viel vergeben. Wenn du es vergessen hast, dann ist es Zeit, darüber nachzudenken, was dir vergeben wurde. Uns wurde so viel vergeben, können wir dann nicht ein wenig vergeben? Ja, das können wir. Leute, die Gemeinde muss mit versöhnlichen Menschen angefüllt sein, denn wir werden alle versagen, wirklich. Ich meine, ich werde Dinge machen, die euch nicht passen. Ich werde euch Dinge erzählen und ihr werdet sagen, oh, dieser Borchmann. Ich brauche eure Vergebung. Und Leute werden Dinge tun, die einander irritieren werden. Und ihr werdet ein Problem haben, vielleicht mit jemandem in der Gemeinde oder irgendetwas. Aber wenn ihr vergeben könnt, seid ihr frei von dieser Bitterkeit. Ihr seid frei von der Knechtschaft dieser Bitterkeit. Ihr seid frei, Vergebung zu erfahren und den Segen Gottes zu erkennen. Aber wenn ihr ein unversöhnliches Herz habt, habt ihr Bitterkeit. Und wer braucht das? Wer braucht Bitterkeit? Vergebung ist solch eine wunderbare Sache. Also, Selbstdisziplin brauchen wir in unserem eigenen Leben. Fass es nochmal zusammen. Verantwortung für andere. Und wenn andere sündigen, will ich da sein, um ihn aufzurichten. Und ich will ihnen auch vergeben. Selbst wenn sie sich gegen mich versündigt haben. Aber wenn ihr eine Gemeinde habt, die nicht vergibt, Leute, dann haben wir riesige Probleme. Da haben wir riesige Probleme. Übrigens, nur demütige Menschen können vergeben, erinnert ihr euch? Nur demütige Menschen können lieben, genauso können nur demütige Menschen vergeben. Wir können nicht hochmütig sein, wir können nicht sagen, oh, das hast du mir angetan, niemand tut mir etwas an. Nein, sondern wir müssen von unserem hohen Ross herunterkommen und sagen, hey, du bist mir wichtiger als ich mir selbst und ich will dich auf versöhnliche Weise lieben. Nun, nächstes Mal geht's weiter. Lass uns beten.